InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, herzlich willkommen zur 80. Folge des InfektioPods, genauer gesagt zum zweiten Teil des Knocheninfektions-Podcasts. Im ersten Teil in Folge 79 ging es ja um die Osteomyelitis und die septische Arthritis. Heute sprechen wir über die periprothetische Knocheninfektion, auf Englisch abgekürzt als Prosthetic Joint Infections, PJI.
Genau, und wir sind ja in der Kombination wie beim letzten Mal auch schon auch noch wieder dabei. Also Till, Elena, Anna aus Paris und ich. Und ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit den periprothetischen Infektionen. Das bedeutet ja, wie der Name schon sagt, das ist eine Infektion, die sich um eine Prothese herum bildet oder gebildet hat. Prothese in dem Sinne, also Gelenkprothesen, Knie, Hüften, Schultern. Das sind eigentlich so die Hauptprothesen, die man, glaube ich, haben kann. Tatsächlich ist das Knie am häufigsten betroffen, gefolgt von der Hüfte, sich zu infizieren. Und das höchste Risiko hat man so in den ersten 2 Jahren nach Implantation. Und nochmal sein Risiko erhöhen tut man durch Komorbiditäten, Patienten mit rheumatoider Arthritis, Diabetespatienten, adipöse Patienten, Patienten unter immunsuppressiver Therapie, wie zum Beispiel Cortison oder TNF-Alpha-Inhibitoren, Patienten, die schon mal eine Infektion hatten. Und dann gibt es noch so ein paar OP-spezifische Risikofaktoren, also wenn die Operation sehr lange gedauert hat, wenn sich ein großes Hämatom entwickelt hat im Rahmen des postoperativen Verlaufes oder wenn vielleicht auch schon Wundprobleme, Wundheilungsstörungen, Wunddeszenzen gab postoperativ und dann natürlich, wenn es irgendwie Blutstrominfektionen jetzt gab nach der Operation. Also das sind alles so Risiken, die sozusagen das Risiko, was jetzt nicht so gering ist, und man sagt so 0,5-2%, das dann nochmal erhöhen können. Genau. Und dann unterscheidet man, und das ist tatsächlich auch wichtig für die sowohl die zu erwartenden Erreger als auch für das operative Management, wann diese periprothetische Infektion auftritt. Und zwar unterscheidet man da, dass natürlich auch die Übergänge auch ein bisschen fließen, zwischen einer frühen Protheseinfektion, das ist so in den ersten 3 Monaten nach OP, dann einer späten Infektion, das ist über 1 Jahr nach OP, und das, was dann dazwischen nennt man dann so Delayed Onset oder ich weiß nicht in Deutsch, vielleicht subakut oder sowas.
Verzögerte,
also alles so zwischen zwischen 3 und 12 Monaten.
Und bei denen ist jetzt, das ist auch deswegen erst auch pathophysiologisch sozusagen ein Unterschied, weil bei den ersten beiden, also bei der Frühinfektion und verzögerter Delayed Infektion, ist es meistens dann perioperativ eigentlich, ne?
Genau. Also das, da werden eben tatsächlich Erreger dann irgendwie verschleppt oder durch Wunddeszenzen dann irgendwie, wir gehen dann per Kontinuitatem rein. Und bei den Spätinfektionen, die zeichnen sich dafür aus, dass dadurch aus, dass die Patienten eigentlich eine gut funktionierende Prothese haben oder gehabt haben und sich dann eben sekundär durch eine hämatogene Streuung irgendwie Probleme entwickelt. Und die Klinik, die Patienten haben auch in der Regel Schmerzen, es können Schwellungen auftreten. Manchmal sind eben die Wundheilungsstörungen zuerst da, bevor es zu einer Protheseninfektion kommt. Es können sich so auch wieder so Fisteln, so Sinustrakte bilden. Und bei diesen Late-Onset-Bakteriemien, wie gesagt, ist es eigentlich ein Patient, der gut zurechtgekommen ist und seiner Prothese auf einmal Probleme hat. Also diese Early-Onset, da merkt man dann schon relativ schnell, das läuft irgendwie nicht und das heilt nicht wird irgendwie nichts. Genau.
Ja. Und die zweite Einteilung, die noch ganz wichtig ist, aber vielleicht kommst du da beim Management auch noch drauf, ist ja zwischen Symptombeginn und Therapiebeginn, ne? Im Sinne von akut und chronisch sozusagen, weil das dann Relevanz hat dafür, ob man die Prothese erhalten kann. Aber vielleicht kommen wir da bei Therapie dazu, ne?
Ach so, ja, genau. Okay. Genau, also erstmal vielleicht vor der Therapie die Diagnostik.
Richtig.
Und da, also man braucht den klinischen Verdacht sozusagen, und auch bei einer periprothetischen Infektion würde man eigentlich das Gelenk punktieren wollen. Und dann gibt es mehrere Scoring-Systeme, also sowohl amerikanische als auch europäische. Ich habe jetzt mal eins rausgesucht, das ist von der European Bone and Joint Infection Society, die dann quasi über verschiedene Parameter eine Infection unlikely, Infection likely und Infection confirmed rausgibt. Und da gehen dann so Sachen ein wie klinische Features, die Leukozytenzahl im Punktat, und da hat Anna Fünf schon gesagt, also über 3000 pro Mikroliter ist eben eine confirmed infection, und dann hat man da sozusagen Abstufungen. Dann wird noch der neutrophilen Anteil in dem Punktat von den Leukozyten gemessen. Alpha-Defensin ist ja so ein Peptid, was man auch nachweisen kann in entzündeten Gelenken. Und dann natürlich die Kulturen oder Erregernachweis aus Punktaten. Und da ist es so, sagt man, also wenn man jetzt über mehr oder gleich eine Probe mit einem sehr virulenten Erreger hat, also Staph aureus, Pseudomonas, E. coli oder sowas, ist das sozusagen eigentlich schon confirmed. Wenn man jetzt so nicht so virulente Erreger hat, wie zum Beispiel Coagulase negativ, Staphylokokken oder Cutibakterien, da würde man dann eigentlich schon fordern, dass man mehr als eine Probe hat, die positiv ist. Ein bisschen analog der Endokarditis, ne? Also für den Staph aureus reicht halt eine und für den Staph epi aber eben nicht. Genau, und dann gibt es noch so histologische Kriterien, je nachdem, wie viel Neutrophilen man jetzt in einem High-Power-Field irgendwie sieht, aber das ist auch, also da ist jetzt die Korrelation positiv und negativ prädiktiver Wert auch nicht so besonders hoch, weil da gibt es natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie Metallabrieb hat von den Teilen oder irgendwie Degeneration oder Prothesenlockung, das kann natürlich auch mal irgendwie einen neutrophilen Reizerguss machen, also genau. Und dann kann man natürlich noch irgendwie Imaging machen, PET-CTs oder sowas. Das eignet sich natürlich nur für Prothesen, die länger irgendwie als 6 Monate.
Und aber eine wichtige Imaging-Modalität, da war ich nochmal überrascht, ist, dass ja eigentlich das konventionelle Röntgen in zwei Ebenen hier durchaus auch eine Rolle spielt. Vor allem, weil CT und MRT so viele Artefakte liefern, ne, bei den um die Prothesen herum. Aber weil man in dem konventionellen Röntgen ja eine Sache vor allem sehr gut beurteilen kann, nämlich ob es zu so einem Spalt gekommen ist, also ob es eine Prothesenlockerung gegeben hat. Ne? Das ist nicht komplett beweisend. Es kann auch eine sozusagen aseptische, sag ich mal, Prothesenlockerung natürlich geben. Aber das ist zumindest ein starker Hinweis darauf.
Genau, wobei der negativ prädiktive Wert jetzt nicht so besonders hoch ist. Also wenn die Prothese nicht gelockert ist, kann der
das trotzdem stimmt.
ja noch genauso genau. gut eine Protheseninfektion haben. Aber klar, ja, das ist also ist ja wie immer so ein Baukastenprinzip. Genau.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, Anna, ob du zur mikrobiologischen Diagnostik noch was sagen willst. Also ihr kriegt dann Gelenkpunktat, das wird wahrscheinlich ähnlich verarbeitet wie die Arthritis, ne? Würde ich vermuten.
Ja, also es gibt ja eigentlich zwei Zeitpunkte, an denen wir was bekommen würden von diesen Patienten. Ja. Einmal sozusagen, wenn sich der Patient vorstellt und die Diagnose im Raum steht und man sich fragt, muss man jetzt was machen, muss man Debridement machen, eventuell die Prothese austauschen, dann bekommen wir in der Regel ein Gelenkpunktat. Und das ist dann auch in der Regel relativ begrenzt vom Volumen. Das kommt so ein bisschen drauf an, welches Gelenk. Aber da kriegen wir eben eine Flüssigkeit. Wenn wir die relativ schnell bekommen können, wird es genauso verarbeitet, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Mikroskopie, Kultur und gegebenenfalls auch PCR. Dann, falls wir es nicht bekommen können, wenn da irgendwie lange Zeiten irgendwie da dazwischen liegen, kann das auch mal in einer Blutkulturflasche verimpft werden, ist aber sozusagen zweite Wahl im Vergleich zu dem nativen Gelenkpunktat für uns. Und dann der zweite Augenblick, in dem sozusagen Proben für uns entnommen werden können, wäre bei sozusagen der Eröffnung des Gelenks, wenn es eben zu einem Prothesenaustausch kommt oder einen Austausch der mobilen Teile, dann würden eben Gewebeproben auch entnommen werden. Und da eben im besten Fall 5 Stück, mindestens würden wir aber 3 erwarten.
Genau, und da, genau, also da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, über die verschiedenen OP-Verfahren. Genau, und sozusagen auch hier ist natürlich das Ziel, dass man irgendwie einen Erreger findet, um die Therapie zu fokussieren und eben nicht die Patienten auf einer langen Therapie lässt. Wichtig, da finde ich immer noch, man muss sagen, in der Regel sind diese Patienten ja jetzt nicht hochakut schwer krank, sondern das sind auch wieder so subakute Krankheitsbilder, außer es tritt wieder im Rahmen von irgendeiner Staph aureus Sepsis oder sowas auf. Das sieht man ja schon, dass dann in so einem Rahmen dann eben auch sich Prothesen infizieren. Aber häufig sind das ja eher so ein bisschen subakute Krankheitsbilder, wo man jetzt auch nicht genötigt ist, aufgrund des Zustandes des Patienten sofort eine Antibiotikatherapie zu starten, sondern man hat ja in der Regel Zeit, zumindest die Gelenkfunktion zu machen, Blutkulturen abzunehmen. Und wenn sich die Diagnose bestätigt, dann ja auch relativ zügig, nachdem man sich über das operative Prozedere im Klaren geworden ist, das dann auch zu operieren, sodass man im Idealfall dann eben auch antibiotikanaive Proben bekommt. Wenn das halt nicht geht, weil der Patient irgendwie wirklich schwer infektkrank ist, dann muss man halt empirisch anbehandeln. Aber auch da ist es ja so, dass dann man durch die Gewebeproben in der Operation ja eben dann doch noch Chancen hat, auch bei vorbehandelten Patienten durch eben PCR-Diagnostikerreger nachzuweisen. Trotzdem muss man sagen, so bis zu 40%, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dieser Protheseninfektion bleiben eben kulturnegativ. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da am UKE haben wir doch aber schon ein bisschen höheren Yield, ehrlicherweise. Aber wir haben auch wirklich exzellente Chirurgen, die wirklich immer viele Proben schicken. Also da kommt eigentlich keiner mehr mit irgendwie so einem Gelenkabstrich da um die Ecke, sondern da kommen eigentlich immer wirklich haufenweise Proben. Und also ich finde 40% kulturnegativ ist jetzt nicht so mein Eindruck, den ich habe.
Habe ich auch nicht.
Nee, ne? Genau. Ja. Genau, nach der Diagnostik kommt die Therapie. Und die Therapie besteht ja eigentlich aus zwei Säulen. Und zwar einmal ist es die Operation und dann die Antibiotikatherapie. Und vielleicht einmal kurz zur Operation. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das ist ja vorhin auch schon so angeklungen, diese Prothese zu wechseln. Also die Patienten brauchen in der Regel ja eine neue Prothese. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, sozusagen so das nennt sich der Procedure, also Debridement and Implant Retention, also Debridement, Abtragung der Entzündung, Wechsel der mobilen Teile der Prothese, aber Belassen der implantierten festen Teile. Und das heißt, die Prothese verbleibt. Das kann man machen bei wirklich einer akuten Infektion, eigentlich so in den ersten Wochen nach Implantation. Die Idee dahinter ist, dass sich eben noch nicht so viel Biofilm gebildet hat und man wirklich durch aggressives Abtragen dieser ganzen Entzündung und Wechsel der mobilen Teile die Infektion unter Kontrolle kriegen kann. Das kann man aber tatsächlich nur machen, wenn die Weichteile irgendwie gut sind, wenn der Knochen gut ist und wenn die Prothese festsitzt. Also wenn es da schon eine Prothesenlockerung gegeben hat oder irgendwie da ein Wundinfekt drüber ist oder so, dann ist das keine Option. Also ich habe tatsächlich in unseren ganzen Konferenzen, die wir haben, ganz, ganz selten gesehen, dass tatsächlich die Prothesen belassen werden. Wir haben natürlich auch eine Selektion an irgendwie komplizierten Patienten, aber genau. Also das ist ein kleiner Teil, Implant Retention, und sonst ist eigentlich immer die Idee, die Prothese zu wechseln, und auch das kann man unterschiedlich machen. Man kann einen sogenannten einseitigen Wechsel machen, das heißt eine OP, Prothese raus, Prothese rein. Auch das ist nur möglich, wenn sozusagen die Verhältnisse optimal sind, also gute Wundverhältnisse, man hat einen Erreger, den man kennt, den man gut behandeln kann, und die Patienten sind jetzt keine Risikopatienten für weitere Komplikationen, Wundheilungsstörungen oder so. Und ansonsten ist sozusagen die dritte Option ein sogenannter zweizeitiger Wechsel. Das heißt, man nimmt die Prothese inklusive aller Teile raus, macht dann einen sogenannten Spacer, also einen Teil rein, was quasi die Weichteile auf Spannung hält, dass es da keine Kontrakturen gibt. Der ist in der Regel so ein Zement-Spacer, der noch mit Antibiotika versetzt worden ist, entweder Vancomycin oder Gentamicin, je nachdem, was für Erreger man hat. Und man behandelt dann diese Patienten konsequent über eine gewisse Zeit. Und da gibt es dann auch Unterschiede in der Intervalllänge, also in dem prothesenfreien Intervall, was man belassen kann. Dann kann man also ein kurzes Intervall oder ein längeres Intervall machen, behandelt sozusagen die ganze Zeit durch und reimplantiert dann die Prothese nach eben diesem prothesenfreien Intervall. Was man früher immer noch gemacht hat, ist sozusagen vorher nochmal eine Antibiotikapause, eine Gelenkpunktion, um zu gucken, ob das alles steril ist, und dann eine Reimplantation. Das macht man jetzt heutzutage nicht mehr, weil man tatsächlich gesehen hat, da kommt es dann im Zweifel doch noch zu Komplikationen, zu Kontaminationen oder Verschleppungen doch wieder von Infekten, so dass man sozusagen durchbehandelt und im Rahmen der Reimplantation dann nochmal Proben nimmt. Und je nachdem, wie diese Proben dann sind, ob die positiv oder negativ sind, danach richtet sich dann eben nochmal die Dauer der anschließenden Antibiotikatherapie. Also jetzt schlimmster Fall, die Proben sind irgendwie noch positiv bei der Reimplantation, dann würde man eben nochmal 3 Monate mindestens weiter behandeln, antibiotisch. Genau, also ich finde das immer wahnsinnig kompliziert, wann man wie was machen muss. Und am Ende ist das natürlich auch eine Entscheidung des Chirurgen und aber so vielleicht kann man sich das ein bisschen denken. Also je besser die Verhältnisse sind, desto schneller kann man also entweder nur debridieren oder eben einen einseitigen Wechsel machen. Aber bei vielen Patienten, die ja auch das Risiko haben, eine Protheseninfektion zu haben, ist es eben dann dieser zweizeitige Wechsel, der erforderlich ist. Genau. Das vielleicht erstmal zu den OP-Verfahren. Und sozusagen die zweite Säule eben Antibiotikatherapie.
Darf ich noch eine Frage zu dem OP-Verfahren stellen?
Ja.
Man sieht es aber, du hast jetzt gesagt, sozusagen, man macht wenn, dann eigentlich alles raus, aber gibt es nicht hin und wieder schon auch den Fall, dass man nur einen, nur entweder nur, jetzt bin ich zu wenig Chirurg, ne, aber dass man nur sozusagen die eine Seite des Gelenks, also jetzt nur die, das, was in die Pfanne greift und die Pfanne belässt oder so? Oder nur die
also
Pfanne
das würdest du bei so einem Debridement und Implant Retention machen. Da würde man sozusagen die mobilen Teile, aber eigentlich nimmt man alles raus, weil sonst ist das Risiko einfach so hoch, dass sich da was, dass da was bleibt. Also gerade wenn das schon Sachen sind, die länger drin sind und da ist dann wirklich eben Biofilm drauf, die kriegt man ja irgendwie nicht weg. Also dann muss man, also
okay, also das ist eigentlich dann alles Implant Retention. Das läuft
genau, also das ist dann Implant Retention. Okay. Natürlich gibt es Patienten, wo man diese Prothese nicht explantieren kann. Die sind vielleicht irgendwie schon zweimal gewechselt worden oder die sind so krank, das geht nicht oder so. Aber das läuft natürlich dann auf eine langfristige Antibiotika-Suppressionstherapie raus. Also Ziel sollte schon sein, alles an Fremdmaterial rauszuholen. Genau. Und Antibiotikatherapie, muss man sagen, ist auch lange. Das sind in der Regel 12 Wochen, die behandelt werden. Und da kommt es dann so ein bisschen darauf an, wann man den Startpunkt dieser 12 Wochen wählt. Also wenn tatsächlich bei der, also normalerweise nimmt man natürlich die Explantation der Prothese als Startpunkt. Wenn natürlich bei der Reimplantation, hatte ich vorhin schon gesagt, nochmal Proben positiv sind, dann geht es sozusagen wieder von vorn los. Das ist wie bei der Herzklappe, wenn man die rausnimmt, ist kulturell positiv, dann fängt die Uhr ja auch nochmal neu an zu zählen. Macht natürlich auch Sinn, aber in der Regel sagt man 3 Monate oder eben auch länger. Also tatsächlich, wenn man jetzt sowas so Erreger hat wie zum Beispiel Candida, also Pilze, selten, aber sieht man immer wieder, da ist man dann ja wirklich bei mindestens einem Jahr Therapiedauer. Wenn es Probleme gab bei der OP, wenn Teile belassen werden mussten, dann muss man sich auch überlegen, ob man eine dauerhafte Suppressionstherapie macht. Aber das sind dann eben auch so Einzelfälle, die man sicherlich dann interdisziplinär besprechen muss.
Also es gibt ja diese Tendenz, überhaupt bei diesen langen Antibiotikatherapien jetzt nochmal zu schauen, ob man die nicht eventuell doch verkürzen kann. Wie bei der Spondylolisthitis wurde ja eigentlich ganz gut gezeigt, dass da 12 Wochen nicht notwendig sind, sondern 6 ausreichen.
Ja.
Bei der periprothetischen Infektion allerdings gibt es noch relativ wenige Daten. Die besten, die es dazu aber soweit gibt, konnten nicht zeigen, dass 6 Wochen gleichwertig sind mit den 12 Wochen. Und das war eben am stärksten ausgeprägt bei diesen Operationen, wo nur die mobilen Teile gewechselt werden.
Es haben sich ja, also da warst du ja auch mit dabei, sozusagen, es gibt ja so ein schönes im OFID erschienenen Review-Artikel, ne, dazu, wo ihr euch das einmal angeguckt habt, wie die Literatur dazu ist.
Ja, aber es gibt halt auch viele Studien, die methodisch eigentlich so sind, dass man die sich einfach eigentlich gar nicht angucken sollte.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, auch wenn man jetzt, das ist ganz viel das Problem bei irgendwie allen Sachen, über die wir Podcasts machen, dass die Datenlage einfach echt irgendwie mittelmäßig ist und sich dann irgendwie solche so eminenzbasierten Therapieschemata irgendwie durchgesetzt haben, die dann auch keiner mehr in Frage gestellt hat, die möglicherweise auch wirklich besser funktionieren, aber vielleicht auch nicht. Und es gibt einfach kaum randomisierte Untersuchungen, was jetzt wirklich besser ist, auch wann gibt man jetzt Rifampicin und wie lange und so. Das sind ja auch alles Sachen, die nicht klar sind, muss man ganz ehrlich sagen. Das macht natürlich, also vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, also wenn man jetzt sagt, man möchte eine empirische Therapie machen, dann möchte man natürlich die Erreger, die am häufigsten zu finden sind, Staphylokokken, vielleicht ein paar Gramm negative abdecken. Da sind wir wieder bei sowas wie Vancomycin-Theft-Reaktion. Wenn man jetzt den häufigsten Erreger, den man findet, das ist Staph aureus, sich anguckt, nimmt man natürlich ein Staph aureus Beta-Lactam, also Cefazolin oder Flucloxacillin. Und dann ist eben immer die große Frage, wann gibt man jetzt Rifampicin dazu oder nicht? Natürlich, Staph aureus macht einen Biofilm. Und da gibt es ja Lager, die sagen, also solange die Prothese nicht wieder reimplantiert ist, soll man kein Rifampicin geben. Dann gibt es aber andere, die sagen, aber auch ein Spacer ist irgendwie Fremdmaterial und auch am toten Knochen ist Biofilm, man macht es irgendwie doch. Und da gibt es ganz, ganz schlechte Daten, muss man sagen. Ich habe eine Arbeit jetzt nochmal gefunden, dass es wahrscheinlich tatsächlich bei den 2-Stages-Wechseln, dass es da möglicherweise eben doch eine Verbesserung des Outcomes gibt, wenn man tatsächlich Rifampicin dazu gibt die ganze Zeit. Aber man weiß es am Ende halt nicht. Das macht pathophysiologisch total Sinn, finde ich, Rivampicin dazuzugeben. Ist auf der anderen Seite aber auch kein unproblematisches Medikament. Also ich würde mir wirklich wünschen, irgendwer macht mal eine Studie, ne, und guckt sich wirklich an, head-to-head, ob das jetzt im Outcome was besser oder nicht. Oder Anna, wie ist deine Meinung zum Riva?
Ja, also es gibt keine ausreichenden Daten für alle Eventualitäten. Wenn man das so zusammenfasst und sagt, man guckt sich eben diese Biofilm-assoziierten, Fremdmaterial-assoziierten Erkrankungen an, dann scheint es in Meta-Analysen schon einen Vorteil zu bringen. Mhm. Der ist allerdings nicht so groß, wie man sich das so vorstellt. Ja. Also das Rifampicin, das haben ja alle immer so sehr präsent. Aber dass das jetzt so total spielentscheidend ist, in Einzelfällen bestimmt schon, aber der Effekt ist doch geringer, als man das sich so vorstellt.
Wisst ihr denn, habt ihr denn die englischsprachige Literatur da im Blick? Ist es bei dem Rifampicin bei Knocheninfektionen ähnlich wie bei Blutstrominfektionen, Endokarditis, dass es auch sozusagen in Europa und in Deutschland mehr gemacht wird als in den USA zum Beispiel? Oder?
Wie meinst du das?
Also sozusagen, ich habe den Eindruck, bei Endokarditis und Blutstrominfektionen durch Staph aureus wird hier in Deutschland ja wesentlich mehr Rifampicin gegeben als in den USA. Oder da wird der Zweifel generell von Rifampicin Add-on bei Staph aureus sozusagen noch mehr in Frage gestellt. Es gab jetzt ja auch sozusagen recent Arbeiten, die gesagt haben, es bringt eigentlich nichts, wenn man es noch dazu gibt.
Also ich glaube, bei Kunstklappenendokarditis ist es auch in den USA weiterhin Standard.
Da hat sich ja einer jetzt mal die Evidenz angeguckt, die jetzt ja wirklich nicht so überzeugend ist. Aber ich glaube, bei Knocheninfekten ist es doch nochmal was anderes, muss man sagen.
Ist was also, anderes, da gibt's ne? Ja, okay, darauf wollte ich hinaus.
Ja. Genau, also da gibt es schon noch mehr Daten, die natürlich auch mal so und mal so sind. Aber ich glaube, da ist auch in Amerika ist das tatsächlich doch noch in der Kombinationstherapie auch immer noch genommen.
Aber man muss auch Fremdmaterial assoziieren.
Ich rede nur über Staph aureus und nur über Fremdmaterial
assoziieren. Genau, Fremdmaterial assoziieren. Ja, und ich glaube, da ist tatsächlich wahrscheinlich die Evidenz bei Fremdmaterial assoziierten Knocheninfektionen besser als jetzt bei Kunstklappenendokarditis. Ja, also das ist es eigentlich dazu, muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, zu den periprothetischen Infektionen. Auch da finde ich es noch wichtiger, tatsächlich wirklich auch mit den Chirurgen zu sprechen, die irgendwie im Gelenk drin gesteckt haben. Da muss man dann manchmal so ein bisschen verhandeln, sozusagen, um die Antibiotikatherapie und dass man wirklich irgendwie das Beste für den Erreger auch findet, weil natürlich auch bei den Protheseninfekten ist es genauso wie bei allen anderen. Wenn man einen Erreger hat, sollte man natürlich das Bestwirksamste nehmen und nicht das Breiteste, weil natürlich einfach das, was fokussiert, am besten wirkt, dann eben auch am besten ist. Und gerade wenn wir von Staph aureus reden, sind das natürlich dann einfach sehr schmale Substanzen, die man da geben möchte, die aber natürlich einfach viel besser auf den Staph aureus wirken als eine empirische Therapie mit Vanco und Ceftriaxon. Aber das kriegt man eigentlich im Diskurs immer ganz gut hin.
Ja. Und diese Kombination Vanco, Ceftriaxon, Rifa als empirische Therapie ist natürlich auch ein Hammer, ne? Also das will man nicht wochenlang geben.
Nee, also manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, muss man sagen. Dann ist es irgendwie so, aber wenn man das irgendwie verhindern kann und da fängt es ja wirklich an mit einer guten Diagnostik. Also und da ist der Chirurg, der abliefern muss, nämlich die Gewebeproben. Und von da, wenn es dann nach allen Mühen und Bemühungen nicht funktioniert, dann ist das halt so. Aber das sind doch in meinem Empfinden ist das eher eine geringere Anzahl.
Da habe ich noch mal eine Frage zu, wenn wir gerade noch mal auf die Diagnostik eingehen. Wie ist es denn mit den, wir haben jetzt schon gesagt, teilweise werden die Gelenkersätze dann entfernt und die werden ja auch eigentlich, oder wir empfehlen es ja auch schon, sie einzuschicken in die Mikrobiologie. Anna, was macht ihr denn eigentlich dann mit denen genau?
Genau, also das ist so eine Technik, die sogenannte Sonikation, wo eben wirklich mit Ultraschall dann dieses Fremdmaterial behandelt werden kann. Dann stellt sich das eben dann so vor, dass durch diesen Ultraschall die Bakterien von der Oberfläche abgelöst werden, in die umgebende Flüssigkeit gehen und die dann wieder kultiviert werden kann. Da gibt es einige Studien zu, die finden auch so ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse, wie viel zusätzliche Erregernachweise das dann wirklich erbringt. Es ist im Moment so eine Kann-Geschichte. Also viele größere Labore bieten das tatsächlich an. Und aber kleinere sind das, machen das nicht. Und das ist jetzt auch nichts, was sozusagen dann gefordert wird von den Kassen oder so.
Okay. Ist nur ein weiterer Baustein quasi, dass wir dann Erregerdiagnostik irgendwie machen können, ne?
Mhm. Ja, also ich glaube, in einigen Fällen kann das durchaus was bringen. Ob das jetzt, wie viele das sind, das weiß ich nicht so genau. Am wichtigsten bleiben die Gewebeproben.
Gewebeproben, ne? Genau.
Ja, super. Das war, glaube ich, jetzt die PJI, die Prosthetic Joint Infection. Super. Gut, dann kommen wir doch als letzten Punkt noch zu den Fundstücken der Woche nach unseren zwei Folgen zur Knocheninfektion.
Ja, gesammelte Fundstücke.
Genau. Wer will denn anfangen?
Dann fange ich mal an. Ich fange einfach mal an. Ich empfehle, oder mein Fundstück der Woche ist ein Theaterstück, das ich tatsächlich in Bremen gesehen habe, im Theater Bremen. Aber es war so gut, es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und zwar ist das ein Stück, was auf dem Buch von Nino Hatishvili basiert, und zwar für Brilka. Ich hatte schon mal, glaube ich, ein Buch von ihr hier empfohlen im Podcast. Ich bin also wirklich großer Fan, und dieses Stück war wirklich sehr toll. Also es lohnt sich auch dafür, nach Bremen zu fahren. Wir wohnen ja in Hamburg hier, und das kann ich empfehlen.
Ah. Super.
Ich habe einen Konsumtipp. Mein Handy ist nämlich kaputt, ja, und jetzt habe ich mir nämlich ein neues Telefon gestellt, und zwar bei so einer Refurbished-Seite. Vielleicht bin ich auch wirklich very late to the party und alle machen das sowieso schon. Wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Nein.
Also es tut mir leid. Okay.
Ich finde es trotzdem sehr, doch, ich finde es ein sehr gutes Fundstück.
Muss ich sagen. Ja, nee, also auf jeden Fall, ich bin sehr beschäftigt auch mit den unterschiedlichen Anbietern. Ich habe es auch den besten gefunden. Und zwar ist es As Good As New, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, aber tatsächlich ist es so, dass man da
eigentlich noch nicht.
Computer ich auch nicht. Und alles mögliche. Ja, und die gehen nämlich 30 Monate Garantie. So, und jetzt kommt ihr.
Wie heißt das? As Good As New.
As Good As New steht ja auch in den Shownotes. Ne?
Ja.
Toll. Toll, toll.
Genau, cool. Ja.
Ja, ich habe noch einen Podcast-Tipp mitgebracht. Ich fahre im Moment viel Auto, und da höre ich immer einen neuen Podcast, der heißt Der Bonige Wachmacher. Das ist von zwei Twitter-Größen, würde ich sagen, Dax Werner und Moritz Hürtgen, die so aus dem, ich sag mal, Titanic-Umfeld kommen. Der eine war da so mal Chefredakteur, und die reden eigentlich so eine halbe Stunde lang Quatsch, aber ich finde es ziemlich lustig. Zweimal pro Woche, und gute Unterhaltung am Morgen. Gut.
Ich habe auch nichts Kulturelles, aber ich habe mir dieses Wochenende endlich Olympia-Tickets gekauft.
Oh.
Und ich gucke mir Boxing-Finale an, und ich freue mich schon sehr.
Das
wow.
Ist cool.
Das ist halb cool. 10 Uhr abends bis halb 12 Uhr abends. Frauen- und Männerfinale. Ich freue mich da sehr drauf.
Cool. Welche Gewichtsklasse? Welche Gewichtsklasse?
Frauen sind 50 und 66 Kilo und Männer 77 und 92.
Ah, super. Wow, ja, das ist spannend. Cool.
Ja. Das stimmt. Das muss man natürlich ausnutzen in Paris. Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Cool. Sehr schön.
Stark. Gut, alles rad. Klar. Dann vielen Dank für diesen Doppelschlag und bis zum nächsten Mal.
Wow.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.